Stellt euch vor, dass nicht ich jetzt hier stehe, sondern ein Afghane, ein Syrer, ein Afrikaner, den man ansieht, dass er aus ärmlichen Lebensumständen kommt. Ein Fremder, der jetzt hier steht und euch dann sagt, hört mal her, Gott schickt mich her, er möchte euch was Dringendes sagen. Ihr feiert hier zwar Gottesdienst, aber euer Gottesdienst gefällt Gott nicht. Er hört eure Lieder, er sieht euer Opfer, aber es gefällt ihm nicht, was ihr hier macht. Weil er sieht, dass ihr in eurem Herzen nicht bei ihm seid. Er sieht, dass ihr einen falschen Gott am falschen Ort, zur falschen Zeit, mit falschen Opfern und in einer falschen Haltung anbetet. Was meint ihr, wie wir auf ihn reagieren? Wahrscheinlich nicht sehr erfreut und wahrscheinlich, was will denn der hier? Und genau so ging es dem Amos, über den wir jetzt schon zwei Predigten gehört haben. Heute werde ich über 7 bis 9 noch weitergeben. Der Amos ist vom Süden nach Norden geschickt worden von Gott. Und im Norden, das war zu der Zeit, hat es im Frieden gelebt, das Reich. Das war ein Bürgerkrieg, aber der war zu Ende. Das Nordreich hat im Frieden gelebt, Wohlstand, Reichtum, Wellness, Luxus war so der Götze. Sie haben Gottesdienste gefeiert. Für sie war alles in Ordnung. Alles läuft gut bei uns. Und dann kommt dieser Amos und sagt ihnen, nein, bei euch ist nicht alles in Ordnung. Gott hat eine andere Sicht auf euch. Und Gott hat schon vor dem Amos auch andere Propheten geschickt. Er hat auch Hunger geschickt, er hat Krankheiten geschickt, er hat Heuschrecken geschickt, um das Volk dort aufzurütteln und zu sagen, Moment, wacht mal auf, sucht mich, damit ihr wirklich lebt. Sucht mich, damit ihr lebt. Wenn ihr mich nicht sucht, nicht findet, dann lebt ihr umsonst. Dann ist euer Leben vergeblich. Und Amos hat wirklich alles versucht, hat kein Gehör gefunden. Im Kapitel 5 haben wir gelesen, er hat die Totenklage über das Volk angestimmt. Er war selber so bewegt, er war todtraurig und hat dem Volk ja, vorgeweint: Ich halte jetzt die Totenklage über euch, weil es ist aus mit euch. Dann im Kapitel 7 bis 9, da lesen wir von einigen Visionen, die Gott dem Amos gegeben hat, die der Amos jetzt dem Volk auch weitergibt. Und an den Visionen können wir, wenn wir aufmerksam sind, einfach nochmal selber erkennen, wie Gott eigentlich ist. Wer ist dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben? Wie ist dieser Gott? Und was will er mir heute auch sagen? Und es fängt an mit der ersten Vision, da geht es um Heuschrecken. Ich lese Kapitel 7, die ersten Verse. Dies zeigte mir Gott, der Herr, in einer Vision, sagte Amos dem Volk. Er ließ Heuschrecken entstehen, als gerade die Frühjahrssaat zu wachsen begann. Sie machten sich daran, alles Grün im Land zu vertilgen. Da rief ich: Gott, mein Herr, vergib doch, was soll denn aus Jakob werden? Er ist ja so klein. Wir sehen ein kurzes Video, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, was Heuschreckenplage bedeutet. Also auf 1 Quadratkilometer fressen die Heuschrecken alles ab, wovon eigentlich 35.000 Leute leben könnten. Und sowas sagt Gott, das schicke ich euch. Aber Amos, da rief ich: Gott, mein Herr, vergib doch. Was soll denn aus Jakob werden? Es ist ja so klein. Da reute es den Herrn. Und er sagte: Es soll nicht geschehen. Also, obwohl Gott all den Grund gehabt hat, diese Heuschrecken zu schicken, weil er eben hat schon lange immer wieder gewarnt. Aber Amos, ein Mann, ein ärmlicher Mann, von Gott gesandt, rettet das ganze Volk vor dieser Heuschreckenplage. Und ich glaube, das können wir uns wirklich auch zu Gemüte führen. Auch wir können solche Amose sein. Auch wir sind aufgerufen, einzustehen für unsere Mitmenschen, für unser Volk. Wir wissen, Wir haben das Gericht verdient, das Gericht Gottes, weil auch unsere Gesellschaft, unser Leben ist absolut daneben. Wir wissen, das Gericht wird kommen, aber wir können einstehen und Gott kann hören. Die zweite Vision lese ich in Kapitel 7. Dies zeigte mir Gott, der Herr, in einer Vision, sagt Amos zum Volk. Gott, der Herr, rief zur Strafe das Feuer herbei, und das Feuer fraß die große Flut und wollte schon das Land Jakob verschlingen. Mit Feuer, das es Wasser frisst und das Land, ist ein Vulkanausbruch gemeint. Also nicht einfach ein Feuer, was vom Himmel fällt, sondern das aus der Erde kommt. Auch dazu sehen wir ein kurzes Video. Ja, wir können uns eine Vorstellung machen, was Gott hier androht oder ansagt. Und auch jetzt, da rief ich, Gott, mein Herr, halte doch auf. Was soll denn aus Jakob werden? Er ist ja so klein. Da reute es den Herrn und er sagte, auch das soll nicht geschehen. Und das finde ich wirklich gewaltig, dass Gott wirklich einen Menschen schickt. Und dieser eine Mensch kann sowas aufhalten. Also wir wissen, wir können das, was Jesus gesagt hat, was vor seinem Wiederkommen, was alles geschehen wird, was die Propheten schon gesagt haben, was in Offenbarung geschrieben ist, wie schlimme Dinge geschehen werden, das können wir endgültig nicht aufhalten, weil das muss kommen. Aber wir können als einzelne Menschen, von Gott gesandt, von Gott beauftragt, können wir doch immer wieder Gnadenzeit erbitten. Herr, gib nochmal eine Gnadenzeit. Gib nochmal die Gelegenheit, dass Menschen umkehren, bevor wirklich das Gericht einbricht über uns. Und wir dürfen wissen, wenn wir mit ganzem Herzen bitten, und so wie Amos auch davor geklagt hat, wenn wir wirklich klagen und weinen über unser Volk, über unsere Umwelt, über unsere Familie und dann eintreten, Gott kann hören. Gott hat uns diese Vollmacht gegeben, diesen Zutritt zu seinem Thron. Das ist wirklich gewaltig. Dann kommt die dritte Vision, ab Vers 7. Dies zeigte mir Gott, der Herr, in einer Vision. Er stand auf einer Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und der Herr fragte mich, was siehst du, Amos? Ich antwortete, ein Senkblei. Da sagte der Herr, sieh her, mit dem Senkblei prüfe ich mein Volk Israel. Ich verschone es nicht noch einmal. Isaaks Kulthöhen werden verwüstet und Israels Heiligtümer zerstört. Mit dem Schwert in der Hand erhebe ich mich gegen das Haus Jerobeam. Ein Senkblei, das ist ungefähr sowas. Das gebrauchen die Maurer. Und wenn eine Mauer gebaut wird, wird es hier so gehalten und dann wird es genau angezeigt, was gerade ist. Wenn der Mauer das irgendwie schief hält, es zeigt immer noch gerade an. Ich kann das nicht manipulieren, das zeigt dann immer gerade an. Und so sagt Gott, ich bin gerade, ich bin gerecht. Ihr könnt mir nichts vormachen. Egal wie ihr euch hinstellt, was ihr anstellt, ich sehe, was gerade ist und ich sehe, was krumm ist. Und wenn ich was aufbaue, dann baue ich das gerade auf. Und wenn ich sehe, etwas ist schief, dann muss ich das wieder einreißen, damit ich dann was gerade bauen kann. Und so sagt der Gott durch den Amos dem Volk, weil ihr schief gebaut seid, weil ihr eben falschen Gott anbetet, am falschen Ort, zur falschen Zeit, mit falschem Opfer, in einer falschen Haltung, muss ich euch einreißen, damit ich dann wieder was gerade aufbauen kann. Was sehe ich da von Gott? Was kann ich da erkennen von ihm? Wie ist Gott? Wenn wir so diese ersten drei Visionen hören, was habt ihr den Eindruck, wie ist Gott? Gerecht. Gott ist gerecht. Der Priester Amasja, der damals im Nordreich so der Verantwortliche war, dem hat es nicht gepasst, was der Amos, der hergelaufene Typ da, was der so sagt. Und ist mit dem König, zum König gegangen, hat sich mit ihm vereint und gesagt, der Amos, der muss verschwinden aus unserem Land. Das passt hier nicht rein. Wir haben unser Heiligtum, wir haben unseren Tempel. Und die beiden haben den Amos verschickt, weil sie wollen das nicht hören. Sie wollen ihren eigenen Götzendienst weitermachen. Und diejenigen, die beiden, die eigentlich von Gott verantwortlich eingesetzt waren, um das Volk zu unterweisen, um das Volk anzuführen, die Wege Gottes zu gehen, haben Gott mit dem Amos außer Landes geschickt. Und das ist, hat eine schlimme Folge. Amasja hat von Amos dann die Botschaft bekommen, darum höre jetzt das Wort des Herrn. Du sagst, tritt nicht als Prophet gegen Israel auf und prophezei nicht gegen das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr, deine Frau wird in der Stadt als Hure leben, deine Söhne und Töchter fallen unter dem Schwert, dein Ackerland wird mit dem Messschnur verteilt. Du selbst aber stirbst in einem unreinen Land und Israel muss sein Land verlassen und in die Verbannung ziehen. Also Gott richtet ganz hart, auch wenn die Beauftragten von ihm, wenn sie das Volk in die Irre leiten, wenn sie die wahre Stimme Gottes vertreiben wollen, außer Land treiben wollen. Das lässt Gott nicht zu. Im Kapitel 8, da lesen wir dann von der vierten Vision, da schreibt er, Moment, dies zeigte mir Gott, der Herr, in einer Vision. Ich sah einen Korb mit reifem Obst. Er fragte, was siehst du, Amos? Ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Da sagte der Herr zu mir, mein Volk Israel ist reif für das Ende. Ich verschone es nicht mehr. An jedem Tag werden die Sängerinnen des Palastes Klagelieder singen. Spruch des Herrn, alles ist voller Leichen. Überall wirft man sie hin. Still. Also reifes Obst im Sommer wird sehr schnell schlecht. Und das hebräische Wort für Sommerobst, das klingt ganz ähnlich wie Ende. Es hat die gleiche Wortwurzel. Es ist also ein Wortspiel, wo Amos hier gebraucht oder Gott gebraucht. Du siehst das reife Obst, Ende. Ende ist da. Er erklärt es dann auch in den nächsten Versen. Warum? Weil die Schwachen und die Armen unterdrückt werden, weil sie sogar stolz drauf sind, reich zu werden durch Betrug beim Handel. Es gibt keine Sonntagsheiligung, sie warten darauf, möglichst jeden Tag zu verkaufen. Sie sind stolz darauf, dass sie falsche Gewichte haben, dass sie schlechte Ware auch noch verkaufen. Und das lässt Gott nicht zu. Und deswegen sagt er, Vers 8 bis 10, beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen, keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen. Sollte deshalb die Erde nicht beben? Sollten nicht alle ihre Bewohner voll Trauer sein? Sollte nicht die ganze Erde sich heben wie der Nil, aufgewühlt sein und sich wieder senken wie der Strom von Ägypten? An jenem Tag, Spruch Gottes des Herrn, lasse ich am Mittag die Sonne untergehen und breite am helllichten Tag über die Erde Finsternis aus. Ich verwandle eure Feste in Trauer und alle eure Lieder in Totenklage. Ich lege allen ein Trauergewand um und schere alle Köpfe kahl. Ich bringe Trauer über das Land, wie die Trauer um den einzigen Sohn. Und das Ende wird sein wie der bittere Tag des Todes. Und so aus der Geschichte weiß man, dass 2 Jahre später tatsächlich ein schlimmes Erdbeben gekommen ist. Also es ist nicht einfach so, was Amos da dahergesagt hat, sondern es ist wirklich eingetreten. Und wir lesen den Vers, das Kapitel 9, Vers 1, bei der fünften Vision. Ich sah den Herrn beim Altar stehen. Er sagte, zerschlag den Knauf der Säule, sodass die Tragbalken zittern. Ich zerschmettere allen den Kopf. Was dann von ihnen noch übrig ist, töte ich mit dem Schwert. Keiner von ihnen kann entfliehen. Keiner entrinnt, keiner entkommt. Und eben, es gab 2 Jahre später ein schlimmes Erdbeben und Die Geschichtsschreiber bezeugen, dass in Bethel, war ja eines dieser Heiligtümer in Nordisrael, stand ein großer Tempel, waren Tausende versammelt und er fiel zusammen, der Tempel. So wie einige hundert früher, der Simson, wenn ihr euch den erinnern könnt, er hat die Kraft verloren, weil er auf die Dirne eingegangen ist, sein Haar hat scheren lassen, war in Gefangenschaft und dann wurde vorgeführt, wurde in den Tempel geführt, in so ein Heiligtum von den Philistern. Sie haben ein großes Fest gefeiert, um ihren Gott zu feiern, den Sieg über den Saul als Simson. Und Gott, Herr Simson, hat nochmal gebeten, gib mir noch einmal Kraft. Und was hat er gemacht mit der Kraft, die er von Gott bekommen hat? Er hat sich gegen die Säulen gestemmt, der Tempel ist eingestürzt auf die Philister und es gab viele Tode. Und genau dasselbe ist wieder passiert in Bethel, in dem Heiligtum, 2 Jahre nachdem der Amos das von Gott her gesagt hat. Es sind anscheinend Tausende umgekommen, kaum einer konnte noch irgendwie rauskriechen. Nochmal ein Bild, wie das so aussehen kann bei einem Erdbeben. Also es scheint ein recht stabiles Gebäude gewesen zu sein, aber einem Erdbeben kann das nicht standhalten. Egal wie stark wir das bauen, wenn Gott ein Erdbeben schickt, wird das alles einbrechen. Genau das ist geschehen, so wie der Amos in seiner Vision gesehen und dann weitergesagt hat. Und eben, Gott sagt dann durch den Amos, keiner von ihnen kann entfliehen, keiner entrinnt, keiner kommt. Wenn sie in die Totenwelt einbrechen, meine Hand packt sie auch dort. Und wenn sie zum Himmel aufsteigen, ich hole sie von dort herunter. Wenn sie sich auf dem Gipfel des Karmel verstecken, ich spüre sie dort auf und ergreife sie. Wenn sie sich vor mir auf dem Grund des Meeres verbergen, dann gebiete ich der Seeschlange, sie zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen, dann befehle ich dort dem Schwert, sie zu töten. Ich habe meine Augen auf sie gerichtet, zu ihrem Unheil, nicht zu ihrem Glück. Gott, der Herr, Entschuldigung, meine Augen werden schwächer, Gott, der Herr der Heere, er berührt die Erde, sodass sie vergeht und all ihre Bewohner voll Trauer sind, sodass die ganze Erde sich hebt wie der Nil und sich senkt wie der Sturm von Ägypten. Er erbaut seine Halle im Himmel und gründet sein Gewölbe auf der Erde. Er ruft das Wasser des Meeres und gießt es aus über der Erde. Jahweh ist sein Name. Was können wir hier von Gott erkennen, wenn wir das so hören? Wie ist Gott gerecht, haben wir schon gehört. Aber was können wir hier noch an diesem Wort erkennen? Zornig über das Unrecht. Was könnt ihr noch erkennen? Allmächtig. Wir können uns vor sehr, sehr vielem schützen. Vor Erdbeben können wir uns nicht schützen. Wir können alles Mögliche unternehmen, wir können Dämme bauen. Wenn die Flut kommt, wie es hier heißt, können wir uns nicht schützen. Wenn der Meeresspiegel steigt, wie es befürchtet wird, werden Kilometer weit das Land überflutet, die Städte gehen unter. Wir können uns nicht dagegen wehren. Wenn der Vulkan ausbricht, was soll man machen? Gott ist allmächtig, er ist nicht abhängig von uns. Wir können ihm da nicht widerstehen. Allmächtiges, was ist er noch? Was haben wir hier noch gehört gerade? Allwissend. Er weiß alles, er sieht alles. Wir können ihm nicht entkommen. Und eben, er ist allgegenwärtig. Egal, wo wir hingehen. Ob wir uns versenken lassen, ob wir, wenn wir tot sind, unser Arsch wie manche ins Universum in einer Rakete verstreuen lassen. Wir können ihm auch dort nicht entkommen. Es gibt keinen Ort, wo Gott uns nicht wieder herausruft. Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. So ist Gott. So stellt er sich hier vor. Und wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 9. Seid ihr für mich mehr als die Kuschiter, ihr Israeliten? Spruch des Herrn. Wohl habe ich Israel aus Ägypten heraufgeführt, habe ebenso die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir. Die Augen Gottes des Herrn sind auf das sündige Königreich gerichtet. Ich lasse es vom Erdboden verschwinden. Doch ich werde das Haus Jakob nicht völlig vernichten. Spruch des Herrn. Ja, seht, ich selbst gebe den Befehl. Ich schüttle unter allen Völkern das Haus Israel, so wie man Korn schüttelt in einem Sieb, ohne dass ein Stein zu Boden fällt. Alle Sünder meines Volkes sollen durch das Schwert umkommen. Alle, die sagen, das Unheil erreicht uns nicht, es holt uns nicht ein. Also Gott sagt seinem Volk, ihr seid nicht anders, ich behandle euch nicht anders als all die anderen Völker. Den ersten Kapitel haben wir viel gehört, welche Gerichte Gott über die umliegenden Völker schickt, weil sie eben auch gegen Gottes Gebote leben. Sind Edom, Moab und all die verschiedenen Völker sind durchs Gericht getroffen worden. Diese Völker existieren nicht mehr, tatsächlich nicht mehr. Und Gott sagt, ihr seid nicht besser, ich muss euch genauso richten, weil ich bin gerecht. Wie wir gerade gelesen haben, gehört haben. Ich bin gerecht, ich kann das euch nicht anders machen. Und ich schüttle euch. Und es ist furchtbar, wenn wir sehen, was ist mit dem Volk Israel geschehen, 1900 Jahre. Was ist geschehen? Sie sind wirklich in den Völkern, unter den Völkern geschüttelt worden, geschüttelt. Gott hat sie unter die Völker verstreut, sind unter den Völkern verfolgt worden, getötet worden, sind verjagt worden, sie sind eingesperrt worden. Es ist wirklich ein hartes Los gewesen. Alle, die sagen, das Unheil erreicht uns nicht. Also dieser Spruch gilt für alle, die sagen, mich geht es nichts an, mich Gott meint Gott nicht. Und wenn wir das meinen, mich meint Gott nicht, ich bin doch in Ordnung, müssen wir sagen lassen, du bist nicht besser als die anderen, wenn du nicht umkehrst, wenn du Gott nicht suchst, um zu leben. Es ist Gottes Wille. Und dann die letzten Verse. An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse aus. Ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her, wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest von Edom unterwerfen und alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist, Spruch des Herrn, der das alles bewirkt. Seht, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und der Keltertreter dem Sämann. Da triefen die Berge von Wein und alle Hügel fließen über. Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin. Sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Sie legen Gärten an und essen die Früchte. Und ich pflanze sie ein in ihrem Land. Und nie mehr werden sie ausgerissen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das ist das Ende von der Botschaft vom Amos. Er bleibt nicht beim Gericht stehen, sondern er sagt, so wie ich es versprochen habe, so werde ich es tun. Ich sammle mein Volk wieder, ich richte die Trümmer wieder auf, was ich durchs Erdbeben zerstört habe, richte ich wieder auf. Wenn wir vor 200 Jahren, vor 100 Jahren in Israel waren, wenn wir die Bilder von dort sehen, Wüste, Trümmer, kaum Menschen dort, verödetes Land. Wenn wir jetzt hingehen, was sehen wir? Städte sprießen aus dem Boden, Menschen, das Völker. Aus allen Völkern kommt Israel zurück. Seit 1948 ist ein Land wieder. Sie sprechen mit ihrer Sprache. Die Wüste wird bewässert. Die Wüste ist in großen Teilen wieder bepflanzt. Wir sehen Früchte darin. Genau das ist eingetreten vor unseren Augen, was Amos schon da angesagt hat. Und da sehen wir wieder was von Gott. Was können wir da von Gott erkennen?
Er ist zuverlässig.
Er hält sein Wort. Absolut zuverlässig. Zuverlässig in seinem Urteil. Zuverlässig in seinen Zusagen. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und für die, die ohne Gott leben, ist das schrecklich. Sie können nicht fliehen vor seinem Urteil. Für die, die mit Gott leben, ist es herrlich, dass er allgegenwärtig ist, dass er allwissend ist, allmächtig ist. Wenn wir den Psalm 139 lesen, dann lesen wir das aus dieser Sicht. Er kennt mich, er hat mich schon gekannt, bevor ich gebildet wurde. Er war dabei, als ich in meiner Mutter Leib gebildet wurde. Er hat schon die Tage gesehen, in denen ich lebe jetzt hier. Er umgibt mich. Für die Menschen, die mit Gott leben, ist das wunderbar. Und da können wir uns auch dann immer wieder dann erfreuen und ihm danken und unser Leben darauf bauen. Du bist zuverlässig, du bist absolut treu. Das, was du mir zugesagt hast in deinem Wort, kann ich mich darauf verlassen. Ich sehe das Schlimme, was kommen wird. Ich darf dafür eintreten wie ein Amos. Aber ich darf auch deine Gegenwart, deine Allgegenwart in meinem Leben erleben. Ich darf mein Leben darauf bauen. Deine Zusage, die du über mich gesprochen hast, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe dich gezeugt. Und ich, sagt Jesus, bin für dich gestorben. Ich habe am Kreuz für dich deine Sünden getragen. Ich habe für dich deine Krankheit, deine Schmerzen getragen. Deine Sorgen wirf auf mich. Ich trage alles. Ich sorge für dich. Diese Zusagen sind genauso fest, genauso zuverlässig, genauso treu. Das ist unsere Hoffnung, nicht nur Hoffnung, mal hoffe ich, sondern das ist unsere Sicherheit, unser Glaube. Und wenn wir den Glauben halten, dann können wir auch durch diese schlimmen Zeiten, auf die wir zugehen, oder in denen wir zum Teil schon sind, aber noch schlimmer kommen werden, meine ich, dann können wir damit wirklich durchgehen. Können wir uns daran erinnern. Gott hat es immer wieder gezeigt in der Geschichte und genau im Volk Israel sehen wir das auch heute vor uns Augen. Er ist treu, er steht zu seinem Volk. Er sagt, sie werden nie mehr aus dem Land vertrieben. Wir werden auch nicht mehr aus dem Land, aus unserem Erbe vertrieben. Wir haben das Königreich als Erbe. Niemand kann uns daraus vertreiben. Unsere zerbrochene Hütte richtet er auf. Wenn es heißt, unser Körper von Tag zu Tag würde mehr vergehen, aber unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. In allem Gericht, in allem Vergehen, unser innerer Mensch wird vom Heiligen Geist Tag für Tag erneuert. Tag für Tag werden wir mehr in das Bild von Jesus verwandelt. Weil wir es mit diesem Gott zu tun haben, dem gerechten Gott, dem allgegenwärtigen Gott, allwissenden, allmächtigen Gott. Mit ihm können wir leben. Amen. Ich möchte noch ein Moment, dass wir einen Moment der Stille haben, dass ihr Gott fragt, was möchtest du mir sagen damit? Was darf ich mitnehmen? Was spricht Amos zu mir? Gut, ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir wirklich für dein Wort. Dein Wort ist lebendig und es ist wirksam und es ist heute genauso aktuell. Du sprichst auch heute durch dein Wort zu uns. Und ich bitte dich, dass du auch jedem das jetzt ganz fest ins Herz pflanzt, was du jedem von uns mitgegeben hast, was du jedem auf den Weg mitgibst, Herr. Ich bitte dich, dass das, was wir gehört haben, dass es Frucht bringt. Dass es aufgeht in unserem Herzen und in unserem Leben. Dass es Frucht bringt zu deiner Ehre und um dein Reich zu bauen. Herr, und ich bitte dich wirklich, dass du uns demütig machst, aber auch mutig machst. Demütig, um wirklich auf dich zu hören, uns von dir leiden zu lassen, aber auch mutig, dann das zu tun und das zu sagen, was du willst. Und Herr, so lass auch den Amos wirklich uns der Ermutigung dienen, lass den Amos uns zur Wegweisung sein. Herr, sprich durch den Amos auch zu uns und lass uns das weitergeben, weitertragen in unserem Leben. Wenn wir aus dem Gottesdienst gehen, wenn wir in die Woche gehen, wenn wir einfach in die nächsten Zeit gehen. Danke dafür. Amen.